Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Dass der jüngste Ukraine-Gipfel in Washington zumindest ein erster Teilerfolg für die Friedensbemühungen und eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine war, wird von den meisten Medien und politischen Akteuren geteilt. Ob er aber für die europäischen Vertreter ein Erfolg war oder Europa, Zitat, am Katzentisch saß, wird unterschiedlich bewertet. Friedrich Merz ließ verlauten, seine Erwartungen seien eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden. Es handele sich um schicksalshafte Tage für die Ukraine und für Europa. Aber spricht er damit auch für seine europäischen Kollegen? Über das Selbstverständnis und die Außenwahrnehmung der europäischen Verhandlungsführer spreche ich jetzt mit Michael von der Schulenburg. Er ist Abgeordneter für das BSW im EU-Parlament, war zuvor langjähriger Diplomat der OSZE und UN und hat etwa 30 Jahre auch in Kriegsgebieten gelebt und gewirkt. Herzlich willkommen, guten Tag, Herr von der Schulenburg.
Ja, guten Tag.
Zunächst einmal, was hat sich in Washington aus Ihrer Sicht tatsächlich abgespielt? War der Gipfel für den Frieden ein erster Teilerfolg und war er für die europäischen Verhandler ein Erfolg?
Naja, erstmal geht es ja hauptsächlich um Frieden. Und was die Europäer wollen, ist ja da sehr sekundär, sagen wir mal so. Also ich hatte ja heute Morgen schon ein Interview um 7 Uhr und da war ich noch ein bisschen skeptisch. Jetzt weiß man natürlich mehr über das Treffen. Da habe ich eben nur dieses Zelensky im Oval Office und diese Kameras da um den Tisch herum gesehen, wo sie sich alle positioniert haben. Das war ja alles fürchterlich. Aber es sieht jetzt anders aus. Und zwar dadurch, dass sich jetzt rausgestellt haben, dass sie haben ja da mehrere Stunden verhandelt in einem geschlossenen Raum, was natürlich da richtig ist. Und für 40 Minuten hat dann der Trump mit dem Putin geredet. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, sie haben richtig verhandelt. Und dann ist er zurückgekommen, dass Putin bereit ist, Zelensky direkt zu treffen. Also Putin würde Zelensky ganz bestimmt nicht treffen, wenn da nicht ein Abkommen schon auf dem Tisch liegt. Also da ist ja sehr, sehr viel schon entschieden worden über die Gebiete und natürlich über die NATO-Mitgliedschaft. Das sind ja die beiden großen Sachen. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, was äußerlich erstmal nicht so aussieht.
Friedrich Merz hat ja einen Waffenstillstand zur Bedingung für ein Gespräch zwischen Zelensky und Putin gemacht. Und er sagte, ob der russische Präsident den Mut haben wird, zu einem solchen Gipfel zu kommen, das wissen wir nicht. Deswegen braucht es Überzeugungsarbeit. Glauben Sie, dass es Putin in der Tat an Mut fehlt, zu einem solchen Gipfel zu kommen? Und glauben Sie, dass die Europäer da einen Beitrag in dieser Überzeugungsarbeit leisten können?
Die Europäer kann da bestimmt keinen Beitrag leisten. Und dass Putin keinen Mut hat, ist doch Quatsch. Er hat ja zugesagt, dass er es machen wird, und zwar schon in 2 Wochen. Und die werden sich treffen. Und ich denke mal, das Treffen, das wird sehr freundlich sein. Die werden sehr nett miteinander umgehen. Dadurch, dass eine Vereinigung, nehme ich sogar an, dass Putin dem Zelensky versichern wird, dass er eine stabile Ukraine haben möchte und da auch helfen will. Ich glaube, das wird ein ausgesprochen positives Gespräch zu zweit. Und dann kommt natürlich der Trump hinzu, um diese ganzen Sachen im Grunde genommen ja abzuschließen. Das wäre ein toller Erfolg. Es hat sich ja unheimlich schnell entwickelt. Erst, dass man Putin eingeladen hat, und zwar mit viel Respekt, was ja richtig ist bei Verhandlungen. Wir sagen ja immer bei der UNO, wenn man mit jemandem verhandelt, auch wenn man ihn nicht leiden kann, nicht? Also Respekt zuhören und verstehen sind so die Sachen, das haben sie genau gemacht. Das ist schon eine klassische Geschichte, wie man verhandelt, wie man da zu Ergebnissen kommt. Ich bin da eigentlich ganz begeistert.
Es geht ja um 3 Kernpunkte. Einmal das Thema des Waffenstillstands. Es geht darüber hinaus über die möglichen Gebietsaufgaben der Ukraine und das Thema der Friedenstruppen und der Beistandsgarantien. Was können Sie uns dazu sagen?
Nee, das sehe ich nicht so. Es geht um 3 Sachen. Es geht einmal, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und es auch keine ausländischen Truppen an der russischen Grenze gibt. Dann zweitens geht es darum, dass Russland wieder einen Zugang zum Schwarzen Meer hat. Das ist natürlich die Krim-Frage. Und das dritte ist, dass die pro-russische Bevölkerung unter Schutz gestellt wird. Und dazu gehören eben auch die Gebietsabtretungen. Da muss es eine Einigung geben, sonst würden die beiden sich nicht treffen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die ist. Aber interessanterweise, als Zelensky im Oval Office saß am Morgen, und da wurde ja eigentlich ziemlich viel dummes Zeug geredet, da sagte er plötzlich, ach, er hatte diese tolle Karte, die er gesehen hat bei Trump. Er möchte doch gerne eine Kopie haben. Das sagt ja unheimlich viel. Das wird ja die Karte sein, wo die Grenzen mal liegen sollen. Und wenn er das so toll findet und sogar eine Kopie davon haben will, sagt er indirekt, dass er damit einverstanden ist. Das wäre ein enormer Durchbruch für uns alle. Bei dem Treffen da um den Tisch herum hat ja meiner Ansicht nach der Trump dem Merz ziemlich das Wort abgeschnitten über diese Waffenstillstandsgeschichten. Und ich glaube, da ist ein Missverständnis. Wenn Merz von Waffenstillstand spricht, dann spricht er, dass die Waffen schweigen müssen, bevor man etwas verhandelt. Was Trump eben mit Putin besprochen hat, dass man erst alle diese Sachen bekakeln muss und im Grundsatz darüber sich einig sein. Und dann gibt es einen Waffenstillstand. Und das ist ja im Grunde genommen bei allen Kriegen der normale Vorgang. Wenn man also einen Waffenstillstand von den Europäern verlangt, die ja mit Russland noch nie ein Wort gesprochen haben, dann ist das natürlich etwas, was einfach nicht funktionieren würde und auch gar keinen Sinn macht. Und Putin das auch gar nicht akzeptieren könnte. Also der umgekehrte Weg, den der Trump geht, der ist natürlich der vernünftigere. Und der hat sich ja durchgesetzt offensichtlich.
Das ist ja ein sehr interessanter Punkt. Warum glauben Sie denn, betont Bundeskanzler Merz, diese Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben, wenn diese unrealistisch ist?
Weil Merz ja die Galionsfigur der Europäer dafür geworden ist, dass eigentlich Russland kapitulieren sollte. Man sollte sich mal diese Fünfte ansehen, die sie den Amerikanern vorgelegt hat vor den Treffen mit Putin. Deswegen ist natürlich dieser Ansatz, den wir in Deutschland haben, auch diese ganzen Drohungen, dass wir da Soldaten hinsetzen, dass wir Moskau beschießen wollen, das ist jetzt alles vom Tisch, glücklicherweise nicht. Also ich würde sagen, der Trump hat uns auch vor einem Merz geschützt. Ein Merz, der so für Krieg ist und uns vielleicht sogar noch in einen Nuklearkrieg gebracht hätte. Ich muss nochmal sagen, ich bin kein Fan von Trump. Dann müssen wir ihm trotzdem dafür dankbar sein.
Ist Merz denn aus Ihrer Sicht der Verhandlungsführer für die Europäer? Zumindest konnte man es aus einigen Kommentaren in den deutschen Medien so herauslesen.
Aber nur in deutschen Medien, der ist nicht der Verhandlungsführer, der wird von den anderen auch nicht anerkannt. Wenn jemand sagt, ich will die größte Armee Europas aufbauen, da klingeln doch die Glocken bei den Franzosen und bei den Niederländern und bei den anderen. Haben wir ja schon zweimal gemacht. Da ist eine Unvorsichtigkeit und eine Plumpheit in der deutschen Diplomatie, die uns da nicht in eine Position bringt, dass wir da die Führerschaft übernehmen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wird diese Plumpheit in der deutschen Diplomatie Ihrer Meinung nach auch von Außenminister Wadephul fortgesetzt?
Naja, nicht fortgesetzt, schon angefangen. Wenn ein Außenminister, der ist ja für die Diplomatie zuständig, traditionell ist doch Diplomatie eben genau nicht mit Waffen etwas zu machen, sondern Auswege zu suchen, dass man das vielleicht ohne Waffen kann. Und wenn der sagt, dass Russland für immer unser Feind sein will, dann ist er doch kein Außenminister, das ist doch unglaublich. Sowas habe ich von den Franzosen, nicht mal von den Engländern gehört, die ja ausgesprochen antirussisch sind, aber wir sagen solche Sachen. Ich verstehe das ja. Ich war ja in Moskau gewesen und da war ja interessanterweise, werde ich immer wieder angesprochen als Deutscher und wurde gefragt, wie kann das denn sein, dass wir im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und jetzt wieder mit Russland Krieg führen über die Ukraine, also wer den Einfluss in der Ukraine hat. Und da ist ja was dran. Wir benehmen uns genauso wie in der Vergangenheit. Wir kämpfen wieder, wer den Einfluss in der Ukraine hat. Und die Russen sagen, warum können wir das denn nicht verhandeln? Das könnte man doch irgendwie anders regeln. Aber das wollen wir ja nicht regeln. Deswegen verhandeln wir ja auch nicht mit den Russen.
Friedrich Merz hat ja auch den Satz geprägt, whatever it takes, in Bezug auf das Multimilliardenpaket für Verteidigung und den Schutz des Friedens in Europa. Würden Sie sagen, dass er sich damit vielleicht ein Stück weit auch verrannt hat und verpflichtet ist, den Sieg der Ukraine zu fordern oder die Ukraine so über Gebühr eventuell zu unterstützen?
Natürlich hat er sich damit verrannt. Vor allen Dingen hat er die deutschen Interessen damit verraten. Welches Interesse haben wir denn an einem Krieg mit Russland? Welches Interesse haben wir, die Chinesen mit derartiger Arroganz zu behandeln? Wir sind doch eine Handelsnation, wir brauchen das doch. Wir brauchen doch Rohstoffe. Und wir brauchen den Handelszuweg nach China und der wird jetzt blockiert, weil wir mit den Russen nicht auskommen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und jetzt machen die Amerikaner uns das vor, dass man mit den Russen sehr wohl reden kann.
Kommen wir nochmal auf die europäischen Verhandlungsführer zurück. Wer ist denn Ihrer Meinung nach dort mit besonders starker und überzeugender Stimme präsent?
Gar keiner. Ich glaube, die Europäer werden ja keine Rolle spielen. Die nächsten Treffen, da werden die Europäer gar nicht mehr daran teilnehmen. Und das ist natürlich ausgesprochen traurig, denke ich. Ich bin ja pro Europa, aber dass wir uns nicht um Frieden gekümmert haben, dass von Europa nie eine Friedensinitiative ausgegangen ist, dass wir von Europa immer noch denken, nur die anderen sind schuld und wir nicht. Das ist natürlich im Grunde genommen, wir müssten doch den ersten Schritt zum Frieden machen. Das ist auf dem europäischen Kontinent und das tun wir nicht. Und jetzt werden wir von den Amerikanern, ausgerechnet auch von jemandem wie Trump, vorgeführt. Wir werden ja recht vorgeführt.
Wie nehmen Sie denn als EU-Parlamentarier die Stimmung im Europäischen Parlament wahr?
Wissen Sie, ich habe ja im ganzen Leben habe ich immer mit Kriegen verhandelt, nicht? Also Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Somalia, also diese ganzen Sachen, ja, ist natürlich nicht Ukraine, aber sind ja gewisse Ähnlichkeiten. Also die Sprache im EU-Parlament über Russland und über den Krieg finde ich schlimmer, als ich das im Iran-Irak-Krieg erlebt habe. Also ich bin schockiert über diese Sachen, diese Unversöhnlichkeit, diese Kompromisslosigkeit, dieser Hass, der da ist. Das ist unglaublich und ich denke, das schadet uns. Hass ist ein schlechter Ratgeber. Diese Selbstüberschätzung, diese Selbstgerechtigkeit, die wir haben. Selbstgerechtigkeit, das ist das Öl für den Krieg. Und dass wir uns so als Europäer aufführen, ist unglaublich. Also während meiner Zeit sind ja, glaube ich, 4 oder 5 Resolutionen sozusagen zur Unterstützung der Ukraine verabschiedet worden. Die sind zum Teil 18 Seiten lang. Da ist nicht einmal das Wort Verhandlung drin vor, Diplomatie drin vor. Aber wir haben doch alle die UNO-Charta unterschrieben. In der UNO-Charta haben wir uns alle verpflichtet, unsere Streitigkeiten über Verhandlungen zu lösen. Und das tun wir natürlich nicht. Und damit brechen wir natürlich mit unserem Verhalten auch die UNO-Charta.
Trumps Fazit war ja jetzt, dass er sagte, wir werden einen Frieden erreichen. Der Krieg muss nach 3,5 Jahren enden. Glauben Sie, es wird unter seiner Führung gelingen, den Krieg zeitnah zu beenden?
Absolut. Es dreht mir fast den Magen um. Ich habe ja viel mit diesen Kriegen zu tun gehabt. Da hat man immer gesagt, naja, Krieg wird nie von Engeln gemacht. Die werden ja oft von Menschen gemacht, mit denen man auch verhandelt, die man nicht gerne hat. Oder aus politischen oder Weise auch Blut an Händen haben und weiß ich was alles. Und das ist hier auch so. Im Letzten machen dann Trump und Putin Frieden. Und der Zelensky, wenn er klug ist, geht er mit. Sonst verliert er noch mehr Territorien. Und ich habe ja auch dazu einen Artikel gerade geschrieben über dieses Treffen in Alaska. Und die teile ich natürlich auch mit dem ukrainischen Botschafter, nicht? Ich komme ja mit denen ganz gut an. Ich bin ja auch in Moskau gewesen und die Ukrainer haben mich nicht auf die schwarze Liste gesetzt, weil ich eben mit denen auch rede, nicht? Und jetzt werde ich auch dahin fahren und so. Also jetzt geht es ja darum, dass man der Ukraine hilft, einen neuen Weg zu finden. Aus diesem Krieg heraus, Wiederaufbau, die Menschen müssen zurückkommen. Also das ist doch jetzt die Hauptaufgabe, denn das verratene Volk bei der ganzen Sache, das sind doch die Ukrainer. Jetzt müssen wir die unterstützen. Und das ist sicherlich auch im Interesse der Russen.
Über die Rolle Europas in den Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg sprach ich mit dem BSW-Abgeordneten im EU-Parlament, Michael von der Schulenburg. Herr von der Schulenburg, vielen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch.
Auch vielen Dank.